Über Götter und die Welten. Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welten. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Scheinbar ist das Leben voller Entscheidungen.
Scheinbar.
Ich finde es nämlich gar nicht so. Also ich bin Daoist, deswegen ist das Thema eigentlich für mich eh Quatsch, Entscheidung. Weil ich meine, ich mache das tatsächlich zurzeit manchmal so, dass ich mir denke, das muss ich jetzt ja gar nicht entscheiden. Manchmal stresst einen ja so, oh, dann muss ich noch das entscheiden, dann muss ich noch das entscheiden, dann das entscheiden.
Manchmal.
Und wenn man, eigentlich sollte man das nie haben. Also ein Daoist hat das nie. Also ein Daoist, der Bundeskanzler wäre...
Hat er das nicht auch, akzeptiert er das einfach nur nicht?
Und nee, der hat es nicht.
Redet weil, es sich aus?
Nee, er denkt, er lebt im Hier und Jetzt und denkt nicht an die... Akzeptieren ist ja nicht Ausreden. Nee, es ist ja nur so, das sind ja... Ich muss mich ja zum Beispiel jetzt nicht entscheiden, was ich morgen von der Hose anziehe.
Das ist eine sehr gesunde Einstellung.
Genau.
Dass man eins nach dem anderen macht, dass
genau.
man nicht...
Genau, das hat man ja oft. Oft genau. hat man das aber ja nicht so. Oft denkt man, oh... Ich muss dann ja noch überlegen, wie ich das mache und das. Ja,
diese innere To-Do-Liste halt, ne? Mental Load, dass ja, du ständig Sicherheit haben willst, wie geht's dann am Wochenende weiter, übernächste Woche.
Ja, ich finde es aber schon so, dass ich...
Aber das Leben ist voller Entscheidungen tatsächlich.
Ja, meins nicht. Aber es liegt nicht... ich glaube, echt eine Einstellungssache. Also, neulich saß man jemand...
Ich glaube, die Einstellung ist die, ob die Entscheidung, ob das was Schlechtes ist oder was Gutes.
Nee.
Oder was Stressiges oder was.
Nee, es ist
vielleicht auch sogar Erfreuliches.
Nee, ich finde eine Entscheidung, oder vielleicht, ja, eine Entscheidung kommt dir dann als Entscheidung vor, je länger du die vor dir herträgst. Weil, wenn ich genauso viele Entscheidungen treffe wie du, aber bei jeder Entscheidung bloß 5 Sekunden drüber nachdenk und du über jede 2 Stunden, dann denkst du, du musst mehr Entscheidungen treffen, dabei treffen wir genau gleich viel. Und ich glaube, das ist so, worum es mir geht, dann ist das fühlt sich vielleicht nicht wie eine Entscheidung an, weil ich jetzt denke, jetzt mache ich es so. Und zu mir hat neulich mal, neben mir saß im Zug so ein Typ, der hat dann gesagt, ja, er weiß nicht, ob er den Anschlusszug kriegt, aber Problems of Future Me. Und das war ja eigentlich ein ganz guten Satz. So. Und ich zeige mir das auch oft jetzt, also ich mache das wirklich schon ganz oft, dass wenn ich jetzt irgendwie auf nach Hause weg bin, dass ich mir dann nicht überlege, wenn ich jetzt zu Hause bin, mache ich dann das oder das. Das macht für mich keinen Sinn, das zu überlegen, weil ich mich, wenn ich zu Hause bin, werde ich mich anders fühlen. Also, was macht der? Deswegen, ich bin auch jemand, ich mag es eigentlich nicht, im Voraus Essen einzukaufen, weil wo soll ich denn jetzt wissen, was ich übermorgen essen will?
Ja, wenn du halt die Zeit hast, jeden Tag einkaufen zu gehen, ist das gut. Ja,
genau,
aber die Entscheidung muss ich dann ja auch treffen. Letztendlich.
Ja, aber es fühlt sich dann nicht so lang an, weil du nicht so lang.
Also es kommt auf die innere Einstellung an. Und das ist ja ein sehr gesunder psychologischer Ansatz, zu sagen, ich muss jetzt nicht alles entscheiden. Das würden wahrscheinlich mittlerweile auch viele Psychologen und Ärzte dir raten, der gestressten Gesellschaft. Ich glaube halt, Entscheidungen an sich gibt es trotzdem ständig zu fällen. Also machen wir auch unterbewusst ganz viele,
ja, klar.
ohne es zu merken. Aber klar, die Frage ist, wie gehe ich damit ran? Das ist ja auch so ein stoischer Approach, zu sagen, das sind Dinge, die sind für mich, die berühren mich nicht. Ja? Adiaphora, die sind, mit denen hat eigentlich mein Gemütszustand nichts zu tun. Und andere, die sind vielleicht wirklich wichtig und dann kann ich auch da schon mal so eine Vorsortierung treffen und mich von vielen Entscheidungen, die ich tatsächlich treffen muss im Alltag, ob ich will oder nicht, aber auch gar nicht stressen lassen.
Ja, aber ich finde so einen Unterschied, also ich glaube, ich kenne mich mit den Stoikern nicht so gut aus, aber das. Was ich an den Stoikern immer nicht so mag, ist, dass man das Gefühl hat, die wollen ja das Unglück haben, damit sie zeigen können, dass sie darauf stoisch reagieren, so ein bisschen.
Ja, ich sage jetzt ja gar nicht, dass der Stoizismus an sich jetzt die tollste Lebenseinstellung ist. Nee, das war nur als Beispiel, auch dass es da
genau, aber es ist ein Unterschied,
auch ein hilfreiches Tool ist, vielleicht im Alltag.
Genau, aber ich glaube, dass die Daoisten, das ist ganz anders, wie die es machen, wie die Stoiker.
Das mag sein, ja.
Dass im Daoismus ist so einfach so, dass du dich wirklich nicht kümmerst darum. Also das vielleicht war das Beispiel schlecht mit dem Einkaufen, weil da kommt...
Nee, alles gut.
Nee, weil ich finde ein besseres Beispiel wirklich dieses, es gibt Leute, die sich überlegen sich, was soll ich morgen da anziehen? Okay, du sollst dich natürlich kümmern darum, dass deine Klamotten alle sauber sind, weil es ist blöd, wenn du dann morgen gar nichts hast, klar. Aber nehmen wir mal an, du hast 7 Sachen zur Auswahl, es bringt nichts, dir jetzt zu überlegen, was du morgen anziehst, weil morgen wirst du dann aus irgendeiner... Oft ist das so, du überlegst dir voll genau, das und das, Und dann im letzten Moment hast du eine Eingebung und ziehst dann doch das andere an. Und das finde ich so ein, das ist so eine Entscheidung.
Hellblaue Hemd.
Von mir aus, ich habe kein hellblaues Hemd. Ich arbeite nicht beim französischen Bahnunternehmen. Nee, das ist so eine Entscheidung, die finde ich irgendwie Quatsch zu treffen. Weißt du, ich meine, also im
genau,
Vorfeld.
Ich meine, die Kehrseite der Medaille wäre dann halt die Prokrastination. Ne? Weil, sagen wir so, arbeiten ist eigentlich das Stichwort. In der Arbeitswelt muss ich halt permanent Entscheidungen treffen. Und ob ich will oder nicht, ich muss mir meinen Tag einteilen. Und ich kann mit einer inneren Gelassenheit daran gehen, was ein Stück weit sehr hilfreich ist. Aber trotzdem besteht jetzt mein Leben trotz jeden Tag aus vielen Entscheidungen und auch oft aus Entscheidungen, die ich im Voraus treffen muss. Und ich kann es gut oder schlecht finden erstmal. Ich finde es tatsächlich nicht so toll. Aber es ist einfach so. Aber ich glaube, die Entscheidung aus dem Leben, die kriegst du nicht weg. Ne? Und deine innere Einstellung, der Daoismus, ist dann was anderes. Du empfindest es halt nicht als stressig.
Ich finde es vielleicht nicht mal als Entscheidung.
Ich glaube, es ist eher die Frage, ob genau, ist das eine schlechte, also eine Entscheidung, die dich, für was entscheidest du dich oder gegen was? Ist das schlimm oder was Gutes? Das ist die Denkweise, die man im Gehirn ändern kann.
Moment mal kurz, zwischen den zwei Optionen oder was?
Genau, also du hast ja die Möglichkeit, ich entscheide mich zum Beispiel gegen etwas Schlimmes oder ich muss zwischen zwei schlimmen Sachen wählen.
Ja, genau, also nämlich deswegen habe ich auch gesagt, scheinbar vor Entscheidung, weil ich wollte dich nämlich fragen, was Konkretes, was nämlich auch nur eine scheinbar Entscheidung ist. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, du kennst auch dieses, ich finde es eigentlich echt dumm, aber manche Leute finden es ganz interessant, darüber nachzudenken, ne? Für wie viel Euro würdest du das und das tun oder sowas?
Kennst du dieses? Ja, diese Fragen, ja.
Und das ist ja eigentlich nicht wirklich eine Entscheidung, weil das ist halt, wenn ich jetzt natürlich konkret sagen würde, Uwe, würdest du, wenn ich dir 500 Euro gäbe, ein Jahr lang kein Bier trinken und ich gehe mal davon, ich würde es dir wirklich geben, dann ist das ja schon eine Entscheidung. Entweder habe ich kein Bier oder ich habe das Geld nicht quasi. Also deswegen an dich jetzt konkret die Frage,
Das wäre die Wahl zwischen zwei Übeln.
Genau. Für wie viel Geld würdest du jetzt ein Jahr lang kein Bier trinken? Würdest du das für 500 Euro schon machen?
Nee. Das wäre mir zu wenig.
Also ich hätte anders. Ich wollte dich eigentlich so fragen, was könntest du dir eher vorstellen? Ein Jahr lang auf Bier verzichten oder die Sommerferien müssen ausfallen und du musst 6 Wochen in die Schule?
Du hörst mich denken.
Ja.
Sommerferien wäre schon ein harter Schlag, ja.
Aber ein Jahr
kein Bier trinken. Ich meine, gut, es gibt ja noch. Also, Wein darf ich trinken.
Oh, okay. Warte mal ganz kurz.
Klar, Bier ist schon ein angenehmes Getränk.
Jetzt fängst du an zu verhandeln, finde ich sehr gut, weil ich lese ja gerade immer noch von Hartmut Rosa.
Ja, man muss ja das Kleingedruckte lesen im Vertrag.
Ja, ich finde es auch schon ganz gut, weil das Problem an dieser Frage ist ja. Also, ich lese ja gerade immer noch von Hartmut Rosa Situation und Konstellation.
Mhm.
Und da geht es im Prinzip darauf, dass oft man die komplexe Welt auf einen Fragenkatalog runter reduziert. Also dass man eine ganz komplexe Situation sagt, man hast du die Vorerkrankung oder die, bist du gegen das allergisch oder das und bla 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 und das und das und das, macht man auch so bei so Bewertungssachen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass du der Frage ausweichst, weil deswegen mache ich auch solche Fragen nicht immer.
Sind ja auch oft nicht alltagstauglich. Also es ist ja ein völlig absurdes Beispiel.
Aber das ist
Beispiel.
Das, was in Fernsehshows, sollen wir jetzt Waffen liefern an die Ukraine? Ja, nein, fertig. Und ich darf nichts dazu sagen. Ich darf nicht sagen, warum.
Es gibt immer nur A oder B oder Schwarz oder Weiß.
Und dann bist du entweder Putin-Freund oder Putin-Gegner, ja, ganz einfach. Ja. Und deswegen ist eigentlich auch diese Frage, aber trotzdem, mich würde es jetzt interessieren, deswegen finde ich die
einfach schwachsinnig. Also okay, uns mal um die Antwort, glaube ich, zu beantworten.
Ich würde trotzdem
beantworten,
jetzt ausnahmsweise von dir.
Also ich würde tatsächlich eher auf das Bier verzichten.
Ja, okay.
Und dafür halt die Sommerferien 6 Wochen haben.
Und dann dich mit Wein wegschießen.
Genau, 6 Wochen lang im Delirium. Nein, okay. Auch wenn es keinen Wein gäbe, ich glaube, ich würde trotzdem die Sommerferien wählen, weil diese 6 Wochen, die sind schon krass. Natürlich wäre ein Jahr ohne Bier, ich kann es ja ins Positive drehen, sage ich halt, okay, es ist ein Selbstexperiment, in dem Jahr arbeite ich dann wieder an meiner körperlichen Fitness, trainiere mir wieder mein 8-Pack an, wie es ja mittlerweile heißt, ja kein 6-Pack mehr, sondern 8-Pack und laufe halt einen Marathon am Ende. Ja, dann würde ich halt irgendwie mir da Ziele setzen.
Aber ich glaube, sublimieren in irgendeinem Leistungsgedanken.
Ja, ich meine, es ist ein völlig absurdes Beispiel. Kein Bier trinken oder keine Sommerferien, okay.
Ja, nee, aber das ist so sind die Fragen immer.
Genau.
Ich kenne so Fragen, da sagt er, würdest du für 20 Euro keine Ahnung an Kotze lecken?
Ja, okay, komm. Aber jetzt bleiben wir nochmal konkret. Also wir haben, glaube ich, 2026 wieder einen der heißesten Sommer, zum Beispiel gerade in Frankreich.
Gestern war die heißeste, ja.
Genau, sind die Temperaturen so heiß wie noch nie.
Genau.
Neue Hitzerekorde werden aufgestellt. Ich meine, wir wissen durch die Klimakrise, dass es immer heißer wird. Aber die Frage ist doch, gerade in solchen Temperaturen, wo man einfach nur noch sich elend fühlt und nachts immer schlafen kann und tagsüber auch nicht mehr klar denken und arbeiten kann. Für mich.
Wir wollen ja alle sehr gerne gut arbeiten.
Genau.
Können.
wir müssen ja das Bruttosozialprodukt steigern, sagt klar. Ja auch unser Kanzler. Ist so eine Hitzewelle dann schlimmer oder ist zum Beispiel Kälte im Winter schlimmer? Das finde ich was alltagstauglich
aber
ist. Was würdest du als schlimmer für dich empfinden? Was
ja, gut, ist das, aber das größere ist halt, Übel? Ich kenne da ja nicht.
Warum? Du kannst nicht wählen, genau.
Genau, ich habe da keine Wahl.
Beides aber trotzdem, kommt. Wenn. So, das ist aber, sind zumindest Situationen, die auf dich tatsächlich zukommen. Was ist für dich denn das Schlimmere?
Also ich finde, ich muss mal kurz nachdenken. Ich glaube, es ist schon individuell auch, wie man wohnt. Wenn man nämlich zum Beispiel einfach eine gescheite Heizung hat, dann ist auf jeden Fall Winter kein Problem. Wenn man eine scheiß Heizung hat, ist Winter ein Problem.
Oder
wenn man
ein gut isoliertes Dach wohnt, Haus.
Genau, wenn gut isoliertes Haus ist ja in beiden Fällen gut.
Ja, klar.
Aber letztlich, es gibt ja Wohnungen, die lassen sich leichter heizen wie kühlen und so weiter. Und so, also, aber ich finde, das ist irgendwie das Beispiel, ich meine, ich kann es ja nicht, also, okay, man kann sich wählen, wo will ich wohnen? Ein Freund von mir hat irgendwann mal festgestellt, er hält Hitze nicht aus und dann hat er halt mal, hat er irgendwie in Helsinki studiert, dann hat er gemerkt, okay, jetzt will er mal wissen, was die nördlichste Uni der Welt ist, das ist auf Spitzbergen, weil er will halt Kälte und du kannst dir jetzt überlegen, möchte ich mein zukünftiges Leben lieber in Rom verbringen oder in Helsinki? Das, die Wahl hat man ja tatsächlich.
Ja, ja, wobei es ja hier in ein paar Jahrzehnten so heiß ist wie in Rom. Also ich habe ja mal ein Jahr in Kanada studiert und es war ein sehr milder Winter mit minus 30 Grad. Da bist du halt abends nach Hause gekommen und am nächsten Morgen war tatsächlich, du machst die Tür auf.
Anderthalb Meter Schnee.
Ja, der Schnee ging dir bis zum Bauchnabel. Das war krass, geil. Das war echt krass. Auch das überlebt man, aber das war schon auch hart auf eine andere Weise. Wenn es jetzt so heiß ist im Sommer, kann ich dir das gar nicht vorstellen. Wenn es dann so kalt ist im Winter, kann ich auf einmal wieder keinen Sommer vorstellen. Ich persönlich habe auf diese Frage keine Antwort. Aber
es ist ja auch keine Wahl.
Also nein, das stimmt, genau.
Ich mag Sommer, glaube ich, mehr wie Winter, aber es ist ja keine...
Okay, dann gebe ich dir noch eine ganz konkrete Frage. Du warst bei den Getränken, gehen wir zu denen zurück. Was würdest du bevorzugen? Wenn du jetzt auf einer Party, es gibt halt kein Bier mehr, okay? Und entweder Korea, weißt du, was das ist?
Es war Cola mit Wein, oder?
Ja, mit Rotwein.
Ja.
Oder Bananenweizen.
Also
ein Hefeweizen mit Bananensaft drin.
Wie gesagt, ich will es echt nur betonen, dass ich mich ja weigere, solche Aussagen pauschal zu...
Je nachdem, andere,
nee, weil
wenn alles ausgeht auf so einer WG-Party,
ja, genau, aber dann kommt es immer noch drauf an, was ich davor gesoffen habe.
Du weichst auch aus.
Ja, ja, aber ich finde es ja wirklich, solche Fragen sind einfach... dämlich. Also lest bitte alle mal Hartmut Rosa, Konstellation und Situation. Ja. Das wird einem echt voll viel klar. Es macht mich fertig, weil man wird immer, ich kenne es schon auch in der Jugend, ja, bist du jetzt für oder gegen die? Ich finde, es passt beim Fußball. Willst du, dass Deutschland, wobei auch da wird es schwieriger. Ich bin mir auch manchmal nicht sicher. Ich bin immer so ein Fan von Außenseiter-Teams und ich
schaff, das sind ja auch oft die Sympathieträger dann.
Und selbst wenn Deutschland spielt gegen Curaçao, dann habe ich auch ein bisschen Sympathien für Curaçao.
Die dürfen schon ein Tor schießen.
Oder ich weiß es auch gegen Senegal, da habe ich auch das Gefühl gehabt, ja, und die, weißt du, also deswegen ist es auch im Fußball schwieriger. Also normales bin ich natürlich schon für den VfB, aber das Leben, dass wir das in Einsen und Nullen reinzwingen, dass wir sagen, entweder A genau. oder B, Einsen und Nullen haben in der Digitaltechnik, deswegen heißt es ja Digitaltechnik, weil macht das Sinn in der Mathematik von mir aus, sie haben alles erfundene Systeme.
Also,
und im echten Leben, es gibt schon die Situation, heirate ich jetzt die eine Frau oder die andere, okay? In der Situation war ich jetzt noch nie, aber...
Aber ich lasse jetzt kurz eine lehrerhafte Korrektur, weil Digitaltechnik stimmt nicht. Ja, deswegen das so heißt. Vom
Finger, ja.
Okay. Genau, also das, was da in diesem Entweder-Oder, wenn man so zwei, also sei es zwei Entscheidungen gibt ständig im Leben, aber sei es zwei sehr, sehr gute oder halt du musst dich für ein Gutes, ein Böses oder zwischen zwei Übeln entscheiden und so. Das sind Extremsituationen, die eigentlich nicht oder im Leben sehr, sehr selten vorkommen. Genau, man muss halt immer ein Stück weit abwägen dann, klar. Aber oft sind die Übel oder das Gute und das Schlechte ja nicht gleichwertig oder genau, so. Ja?
Ich darf jetzt
und diese konstruierten Situationen, die sind halt dann
philosophische Gedanken.
Genau, Theorie, die halt in der Praxis niemals auftauchen werden. Oder bei den allermeisten Menschen.
Genau, deswegen finde ich, was aber noch gut funktioniert, ist eigentlich, und deswegen, ich habe eigentlich jetzt doch ein bisschen eine Antwort auf deine Frage. Also, und ich finde, dann sollte man so Wahrscheinlichkeitsantworten geben. Ich finde, das ist okay. Also, weil,
ja.
Was ist wahrscheinlicher? Und ich würde.
Ah, da spricht ganz der Mathematiker aus dir.
Ja,
die
oder
Gauss'sche Normalverteilung.
Vielleicht auch.
Okay, ja, ja.
Ich fühle gerade so eher in die Richtung Korea tatsächlich. Weil es nicht, weil irgendwie das andere sättigt auch so arg. So, aber
exakt, ich würde sagen.
Ich würde sagen, so irgendwas zwischen 60% und 70% Wahrscheinlichkeit, dass es Korea wird.
Also ich weil kann das mir andere schon, zu sehr stopft, ne?
Ja, also ich kann also mir das schon
vorstellen. Bananenweizen ist schon sehr mächtig.
Dann also wenn ich dann wirklich noch Hunger habe in der Situation. Aber,
okay.
Und deswegen finde ich so eine Wahrscheinlichkeit, auf solche konkreten Fragen, also ich finde es natürlich auch, eigentlich sollte man das machen, wenn du beim Arzt diesen der Anamnesebogen ausfüllst, da, dass du dann sagst, ja, sind sie geimpft? Dann würde ich sagen, ja, zu 70% bin ich gegen Corona geimpft vielleicht. Und sind sie gegen was allergisch? Ja, eher nicht. Weißt du, weil das
Corona, ist ein gutes Beispiel. Wer sich noch erinnert, das war ja ganz stark in den Medien also die Ärzte in den Krankenhäusern haben da schlimme Szenen erlebt. Natürlich noch schlimmer war es für die Patienten, ist schon klar. Aber als Arzt hast du ja die Verantwortung und dann gibt es die sogenannte Triage.
Ja, genau.
Also die Entscheidung, welchen der Patienten rette ich jetzt. Das ist tatsächlich ein ärztliches Problem. Da wird man im Studium, soweit ich gehört habe, auch darauf vorbereitet.
Ja, das gibt es aber immer.
Aber letztendlich musst du dann natürlich als Arzt in der Situation entscheiden. Also rette ich den Jungen, dem ich irgendwie noch das Leben retten kann überhaupt, oder kümmere ich mich um die mittelalte Frau, die aber mit 90% Wahrscheinlichkeit diesen Unfall nicht überleben wird. Oder zum Beispiel in Corona war es dann eben eher die Älteren, die eh schon an Krankheiten gelitten haben, deren Immunsystem nicht mehr so gut war. Und dann mussten die Ärzte halt zum Teil sehr schnell entscheiden, welchen Patienten lasse ich links liegen und welchen versuche ich zu retten. Wem versuche ich das Leben zu retten? Das ist natürlich schon hart. Also es gibt schon so Extremsituationen, je nach Beruf. Ne?
Aber das Interessante ist, dass ich meine, dass Ärzte sind eigentlich am besten ausgebildet von allen, diese Entscheidungen nicht anhand von so einem blöden digitalen Fragebögen
abzubilden. Das ist die Frage, ob das nicht utilitaristisch schon gedacht ist, wenn man halt sagt, okay, der ist jung, der hat erstens noch mehr Leben vor sich, zweitens hat er bessere physische Grundkonstanten und deswegen hat er mehr Wahrscheinlichkeit, das Ganze zu überleben, als zum Beispiel den 75-Jährigen, der jetzt schon Diabetes hat und da.
Nee, aber
das ist doch aber schon ein utilitaristischer Ansatz, wo ich eigentlich abwäge.
Ist deswegen schlecht?
Das ist die Frage, aber es ist, es widerspricht zum Beispiel dem moralischen oder deontologischen Ansatz von Kant, der eben sagt, also jede Entscheidung, wenn sie gegen etwas ist oder wenn sie sozusagen etwas Negatives nach sich ziehen kann, dann ist sie moralisch verwerflich.
Ja gut, aber dann ist deswegen ist auch gut, dass Kant kein Arzt war, weil ich meine, das ist ja, Kant kann ja dann nicht zwischen zwei Übeln entscheiden, weil das ist ja beides dann moralisch verwerflich.
Glaubst du, es gibt einen Arzt, der sich dann für den alten Menschen entscheidet?
Wahrscheinlich eher nicht.
Genau, das heißt,
es kommt immer drauf an.
Du als alter Mensch, weil in dem Moment in der Triage, du hast verloren.
Nee, aber nicht, weil, was ich sagen wollte, ist, dass Ärzte sind, glaube ich, da relativ gut drin, dass wir in solchen Beispielen, das sind alles philosophische Beispiele, die mit der echten Leben wieder relativ wenig zu tun haben.
Die Triage ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel,
das Ärzte
tagtäglich
haben. Genau, aber dann müsste man mal haben, einen konkreten Beispiel von einem Herr M. aus F., der 37 Jahre alt, hat das und das und das und das. Und wenn wir nur alt gegen jung ausspielen, dann ist das schon mir wieder so, das war in Corona, haben das die Medien auch gemacht, oh, die Alten, die Jungen, bla.
Klar.
Und das ist wieder viel zu simplifiziert.
Das ist,
halt das ist sehr simpel. Und wenn ich dann sage, in diesem Beispiel ist vielleicht der alte Mensch ist vielleicht 62 und der Junge ist 57, weil das gerade eine Grenze ist und dann wirst du
aber in der Unfallchirurgie, ja, wenn es wirklich um Schnelligkeit auch geht, der Patient verblutet. Wenn ich jetzt noch 10 Minuten warte, könnte es schon zu spät sein. Und dann ist die Entscheidung, wen nehme ich, den oder den? Und du hast vielleicht nicht die ganze Patientenakte vor dir.
Ja.
Auch das sind jetzt für uns Otto-Normalverbraucher keine alltäglichen Entscheidungen, aber tatsächlich für manche Berufsgruppen gibt es solche Entscheidungen. Ich glaube, diese Extremsituation müssen wir jetzt gar nicht zu sehr ausbauen. Die Frage ist dann ja, wenn man das so, also sowas manifestiert sich auch in so Sprichwörtern, im Alltag, die Jüngeren kennen das nicht mehr.
Ein Tod muss sterben, finde ich immer.
Genau, stimmt, ein Tod muss sterben, genau. Es gibt dieses so, die Wahl zwischen zwei Übeln oder die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Ja.
Weißt du eigentlich, also Pest kann jeder noch halbwegs was mit anfangen, das sind diese Pestbeulen da, ja, kennt man Mittelalter, aus dem Mittelalter. Und so. Genau, so eine tödliche Krankheit. Weißt du, was Cholera ist?
Oh, shit.
Ich habe es extra nochmal nachgeschaut, das ist eine bakteriell übertragbare Durchfallerkrankung.
Die gibt es aber nicht mehr, oder?
Die ist zum Großteil ausgerottet, aber sie kommt, also kam früher gerade auch in Asien immer wieder in so Epidemien, in so Perioden vor. Also sie führt einfach dazu, dass du so viel Wasser verlierst, dass du auch keine Elektrolyte mehr hast,
das stimmt,
und dann eigentlich
auch
an Kreislaufversagen und also
das stimmt, ein Durchfall.
Cholera ist ja die Gallenkrankheit, heißt es eigentlich. Also du deine inneren Organe versagen dann halt, genau, weil du keine Flüssigkeit mehr im Körper hast. Und das war wohl, die ist mittlerweile sehr gut unter Kontrolle, aber es gab wohl im Jemen, da ist doch dieser Krieg zwischen den Houthi-Rebellen und eben Israel und wem auch immer, Saudi-Arabien. Und da gab es wohl vor ein paar Jahren auch mal so eine Cholera-Epidemie.
Ah, okay.
Also wenn unhygienische Verhältnisse sind, dann kann Cholera ausbrechen.
Ich finde, das sagt man schon noch viel zu den Pest und Cholera.
Ja, genau. Das ist so für die Alten, also die Jungen kennen es vielleicht nicht mehr so ganz, also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und für die ganz Alten, ich möchte fast sagen für die Altphilologen, gibt es ja noch den Begriff, die Wahl zwischen Skylla und Charybdis.
Nicht im Ernst. Sagen das wirklich so ein Quatsch. Das hast du überlegt gerade, oder?
Auf dem Altphilologenkongress.
Ja, auf dem Altphilologenkongress sagst du einer und alle sagen, hihi.
Nein, okay. Wenn du alte Texte liest, das kommt ja, ab und zu mal vor, die Wahl zwischen Skylla und Charybdis.
Ah ja, okay.
Das ist schon.
Schreibt Hannah Arendt wahrscheinlich auch.
Vielleicht.
Würde ich dir auch nicht zutrauen.
Nee, aber, also, okay, wenn du es älteren Menschen sagst, können wahrscheinlich einige was damit anfangen.
Älteren Menschen, also so alt wie du. Du bist ja auch ein Jahr älter wie ich.
Ja, genau.
Okay.
Also du hättest bei der Triage auf jeden Fall Vorteile mir gegenüber.
Ja.
Das kommt aus der Odyssee, deswegen reden wir auch drüber.
Okay, und, ja, ich muss das doch sacken lassen.
Also bedeutet genau das Gleiche, die Wahl zwischen zwei großen Übeln. Man ist, oder nicht Mann, sondern in dem Fall Odysseus, ist in einer Extremsituation, in der er eben entscheiden muss, man könnte auch sagen, links oder rechts, beides schlecht, was mache ich?
Genau, der weiß das auch schon, dass beides schlecht ist.
Der weiß das auch schon. Der war ja bei der Kirke, und da haben wir ja schon drüber geredet. Na, die Kirke ist eine Zauberin, kann in die Zukunft schauen und erzählt ihm so ein bisschen, was passiert dann. Ja, und sie warnt ihn ja auch vor den Sirenen und gibt ihm den Tipp mit dem Wachs.
Aber das Witzige ist, sie sagt ja, sie kann in die Zukunft, die sagt ihm dann auch, dass er, wenn er so das macht, wird er es überleben, und wenn so nicht, oder so. Also die Tipps so konkret.
Also bei Skylla und Charybdis wird es ja tatsächlich konkret.
Weil sie kann ja, wenn sie die Zukunft sehen wird, dann weiß sie ja schon auch, ob er es nach Hause schafft und ob er da die Blutrache überleben wird. Das weiß sie dann alles schon.
Ja,
und sie sagt theoretisch. Sie sagt vielleicht
nicht alles. Das ist immer das Problem mit diesen Prophezeiungen.
Ja, ja, genau.
Ne? Das ist immer so, aber eigentlich gibt es so ein Götterwillen dann noch drüber, der über allem steht. Also der Zeus beschützt dann ja auch, oder die Athene.
Und sie weiß vielleicht auch, dass wenn sie zu viel sagt, dann wird es wieder vom vielleicht auch nicht eintreten.
Das Entweder
könnte
das
ja auch so sein. Sie weiß ja ganz genau, was nötig ist, ihm zu sagen, damit diese Zukunft, die sie sieht, auch eintreten wird. So.
Das weiß man natürlich nicht so direkt. Hört ihre Prophezeiung, ihre Sehergabe dann da auf? Das kann man tatsächlich nicht genau sehen.
Weil ich finde auch, dieses Prophezeien ist ja so. Wir denken immer, wenn der eine Zukunft sein könnte, so und so, aber vielleicht ist die Zukunft ja auch nicht eindimensional. Da gibt es auch so einen Marvel-Film, wo er sagt, er sieht 14 Millionen Zukünfte, und genau einer davon gewinnt sie und alle anderen nicht.
Ja.
Und da sieht er vielleicht die verschiedenen Wege, und vielleicht weiß
er. Das ist doch bei Dune später auch so.
Im
Film noch nicht so, aber in den Büchern, der hat ja auch so eine Sehergabe, Paul Atreides.
Genau.
Der ist ja wird ja von dem Bene Gesserit, diesem Orden ausgebildet, und der kann dann quasi so. Der sieht es wirklich visuell, also der hat so verschiedene Wege vor sich und sieht so, wenn ich da jetzt lang gehe, dann werde ich gleich überfallen, und wenn ich da lang gehe, dann habe ich die Möglichkeit, mich zu wehren, und wenn ich das mache, so.
Genau, und es kann ja auch sein, dass diese Sehergabe auch sowas Wahrscheinlichkeitstheoretisches ist, so dass ich sage, wenn ich das sage, dann wird das eher eintreten und so, und dass du solche Sachen, aber nicht ganz 100% konkret, dass du einfach so eine Zukunft, ich stelle mir es wie so ein Asch, dass ich so ein Baum, ist so aufgabelt.
Genau.
Und ich weiß ganz genau, dass das wird passieren und das, und ich sehe bis zu der Abzweigung, und danach sind es verschiedene Wege, und wenn du den gehst,
Weil genau, also das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil die Kirke sagt dem Odysseus genau das. Sie erzählt ihm jetzt einfach, er hat quasi die Möglichkeit, entweder oder. Und sie sagt ihm beides, aber letztendlich muss er entscheiden. Und okay, damit ist er eigentlich schon impliziert, dass sie sieht, dass er da ankommt und dann quasi die Entscheidung hat, aber wofür er sich entscheidet, weiß sie erstmal noch nicht.
Genau, jetzt aber nochmal langsam. Also der ist bei der Kirke, das war
das nur nochmal. Über die haben wir noch nicht ausführlich geredet. Das ist eine Zauberin auf einer Insel, die erst versucht, ihn und seine Gefährten zu verzaubern, aber dann quasi mit göttlicher Hilfe überlistet Odysseus die Kirke und dann haben die beiden auch eine Affäre. Aber
das ist nicht die, ist das da, wo es 7 Jahre ist? Oder
ist das, nee, das ist dann Kalypso.
Genau, die verwechsel ich immer. Deswegen
genau, also, die, okay. Kirke, die Kalypso kommt ganz am Ende. Wir sind noch bei Kirke.
Okay, okay.
Und auf jeden Fall, bevor die dann wieder wegfahren von der Kirke, gibt die ihm so Tipps. Also auch, die sagt ihm, jetzt kommen die Sirenen, da verstopfe deinen Gefährten die Ohren mit Wachs, binde dich an den Mastbaum fest und so weiter.
Genau, haben wir schon.
Und dann, die gibt ihm auch die Tipps. Und letztendlich doppelt sich das auch immer. Ne? Einmal erzählt es die Kirke und dann passiert es wirklich. Das ist im 12. Buch. Und dann fahren die also wirklich unmittelbar nach dieser Geschichte mit den Sirenen, als die den Gesang überstanden haben und die dann außer Reichweite sind und dann holen die Gefährten den, binden den Odysseus los.
Gibt vom Mastbaum. Gibt er den Zeichen dann, oder?
Ja, ich glaube, ja, irgendwann checken sie es dann halt auch. Dann ja, sehen sie die Insel nicht mehr und dann binden sie ihn los und so und dann ist er wieder frei. Und dann holen sie sich das Wachs aus den Ohren. Und unmittelbar danach, so steht es in der Odyssee, hören sie schon von Ferne so ein Geräusch, so ein Rauschen, so ein Toben und so, ja. Und dann weiß er schon, okay, jetzt kommen Skylla und Charybdis. Und Skylla und Charybdis sind, um es mal ganz einfach zu sagen, zwei Meermonster, ja. Und die sind eben sehr eng beieinander. Deswegen ist es da schwer, zwischen den beiden durchzufahren, ohne von einem erwischt zu werden. Und okay, diese Enge, diese Meerenge, die wird oder wurde auch oft schon
Messina.
Genau, die geografisch verortet. Zwischen Italien im Süden und Sizilien ist die Meerenge von Messina. Und da gibt es tatsächlich so Strömungen, die wahrscheinlich für die antike Schifffahrt schwer waren, durchzufahren. Muss mal ein bisschen nautisches Wissen haben. Also sowas wird da wahrscheinlich der Auslöser gewesen sein, sich sowas auszusuchen. Es gibt auch eine andere Theorie, habe ich gelesen, im Golf von Korinth. Da gibt es so ein Wasserphänomen, dass da so Wasserhosen so hochgewirbelt werden und zum Teil tatsächlich so Schiffen auch gefährlich werden können. Gibt es auch so eine enge Stelle. Also an irgendeiner Ecke wird es gewesen sein. Und was ist jetzt die Skylla und die Charybdis? Also die, fangen wir mit der Charybdis an. Die ist einfach ein Strudel. Das ist die wirklich beschrieben.
Ah, okay.
Das ist ein Strudel, also quasi ein Mahlstrom. Also
sie erzeugt nicht den Strudel, sondern sie
genau,
ist der Strudel.
Also die Charybdis saugt das Meerwasser ein und dann entsteht so ein Strudel.
Also ist schon da unten im Monster, oder das irgendwie.
Wahrscheinlich, aber okay, es wird einfach nur gesagt, die Charybdis macht das. Da wird jetzt nicht beschrieben, da sitzt so ein Monster. Und als Odysseus und die Gefährten da vorbeifahren, sehen sie es auch, dass dann so das Wasser so eingesaugt wird und dann ist da wie in so einem Kessel, wird es halt so ein Strudel und dann sieht man sogar unten den dunklen, nassen Sand, also den Meeresboden.
Ah, krass.
Und die können da voll tief runterschauen und kriegen halt auch voll Schiss und sind von dem Anblick auch total gebannt.
Aber ist der permanent da? Weil dann könnte
genau. Und dann saugt sie das ein und dann spuckt sie es wieder aus. Also und dann brodelt es so über wie bei so einem Kessel.
Ja, okay, das macht Sinn, weil sonst könntest du da unten auf dem Sand einfach deinen Grill anzünden und sagen, ist das cool hier.
das Auge des Sturms.
Ja, genau.
Ja. Nee, also die macht es immer abwechselnd. Ah, ja, einmal einsaugen und saugt natürlich die Schiffe ein, ne, die da reinkommen und dann spuckt es wieder aus.
Ja,
dann
geht alles kaputt und alle tot, klar.
Und dann fängst du halt wieder an
einzusaugen. Dann kommst du zu dieser Göttin von, welcher Göttin des Nordischen, wie hieß der nochmal, Ran.
Die Ran, die für die Toten, genau. Okay. Okay. Und es gibt noch ein kleines Detail, das können wir später noch kurz besprechen. Oberhalb der Charybdis, oberhalb dieses Strudels, ist auf einem Felsen ein kleiner Feigenbaum.
Okay.
Ich lasse jetzt erstmal so.
Ich habe noch eine Zwischenfrage, und zwar gibt es irgendwie eine Eselsbrücke, wie ich mir merken kann, wer von beiden was ist. Skylla und Charybdis heißen sie, gell? Richtig? Skylla.
Jetzt können wir drüber nachdenken.
Richtig, genau. Skylla, weil
vielleicht erzähle ich erstmal, was die Skylla macht oder was das ist.
Genau, und dann überlege ich mir eine Eselsbrücke.
Okay, also Skylla, griechisch heißt Skyllain übrigens so viel wie zerreißen, zerfetzen. Also auf der einen Seite
ist
Charybdis dieser Strudel und auf der anderen Seite sind halt so Felsen, an dem man auch nicht hochklettern kann. Ja, es ist wirklich so eine Meerenge, wo man dazwischen durch muss. Und in einer Höhle, in diesem Felsenhaus, die Skylla, sie wird als, also sie wird auch nicht direkt beschrieben, sondern es wird gesagt, sie habe die Stimme eines jungen Hundes.
Habe ich genau im Ohr gerade.
Ja, irgendwie so ein Bellen.
Ja, okay.
Ja, so ein Bellen. Und sie hat 12 Füße,
okay,
die aber sehr hässlich sind. Und sie hat,
gut, was
und sie hat 6 Köpfe.
Ja, ich habe auch pro Fuß einen halben Kopf. Passt eigentlich.
Ja, 6 Köpfe. Und da hat sie dann jeweils pro Kopf 3 Zahnreihen, in denen noch die ganzen, also sie ernährt sich anscheinend von Delfinen und Seehunden und so, die sie immer
und aus dem Seefahrern.
Und Seefahrern, die da vorbeifahren. Also sie, ihre Köpfe schießen irgendwie immer aus dieser Höhle raus und schnappen sich halt das, was da vorbeischwimmt. Ne? Und dann frisst sie das und geht wieder in ihre Höhle zurück. Sie wird allerdings nicht richtig beschrieben. Auf späteren Vasenbildern wird sie oft auch so als eine junge Frau dargestellt, die dann deren Füße so in so Schlangenköpfe, so mit so einer Mischung aus Schlange und Hund auslaufen. Also irgendwie ein komisches Monster, das halt in der Höhle haust mit 6 Köpfen und alles auffrisst. Und auf jeden Fall, was sehr interessant ist, die Kirke, die Zauberin, die sagt dem Odysseus schon so, also pass mal auf, bei der Charybdis, bei dem Mahlstrom, hast du eh keine Chance.
Nee, genau, das habe ich mir auch gedacht.
Deswegen halte ich lieber da auf der Seite von der Skylla bei den Felsen. Die wird natürlich rauskommen und sie weiß es auch schon genau, die wird dann 6 deiner Gefährten schnappen.
Klar, pro Kopf ein.
Genau. Und aber besser, ihr verliert 6.
Als alle.
Ja, also klar. Mega, mega utilitaristischer Ansatz. Ja,
klar.
Genau, durchgerechnet so, okay.
Ja, wobei, wenn ich den Vergleich, finde ich ja schon auch logisch. Also wenn alle die Option ist,
ja.
Da fruchtet ja die Kritik am Utilitarismus nicht, weil die Kritik am Utilitarismus ist immer, du hast eine Gleichung mit so viel Unbekannten. Also das weißt, wenn du jetzt sagen würdest...
Genau, ich weiß nicht, was sonst passiert, deswegen...
Nee, wenn du sagen würdest, hier verliert ihr 3 und da 7... Dann wäre es schon wieder kompliziert, dann hat man es wieder wie bei dieser Triage, dass du sagst, okay, wir verlieren jetzt irgendwie 3 Junge und 7 Alte, wäre es kompliziert, aber wenn die Alternative ist, wir verlieren alle, dann
insofern,
ist es eigentlich einfach.
Insofern könnte man da auch dieses Gleichnis schon mal in Frage stellen, weil also wir waren bei Wahl zwischen Pest und Cholera oder jetzt eben Skylla und Charybdis.
Genau, das ist
ja zwischen. Und das ist ja eigentlich zwischen 2 gleichen Übeln. Also was,
genau.
Die sind gleich schlimm und die, wenn ich aber eine Abstufung habe zwischen den Übeln, dann ist es ja kein Gleichnis mehr in dem Sinne, sondern eher eine Klimax, also eine Steigerung. Ja, das ist eigentlich halt noch schlimmer, genau. Und deswegen ist es auch streng genommen gar nicht so sinnvoll zwischen den beiden.
Nee, genau.
Genau diese.
Also wenn du diese Information hast, und das ist aber auch wieder interessant, dass die Frage ist natürlich auch mit Pest und Cholera. Ich kenne mich jetzt halt auch mit den Krankheiten nicht gut genug aus, aber ich glaub, wenn
das
es.
Das sind beide ziemlich tödlich.
Ja, aber es kann ja sein, dass. Ich weiß nicht, ob. Dass es gegen den. Einen halt einen Impfstoff gibt und gegen den anderen nicht oder sowas. Und das, oder ich
also mittlerweile sind die beiden
ja genau, im
auch
Griff,
durch hygienische
aber nur so
Zustände
im ganz genau. Allgemein.
Also ich habe gelesen, dass Cholera ist die Tödlichkeit, auch wenn es behandelt wird, bei 50-70%.
Oh, das ist schon hart hoch.
Und in der Pest, also in dieser krassen Pestepidemie in Europa im 14. Jahrhundert, geht man davon aus, dass 2/3 der Bevölkerung gestorben sind.
Das ist das Gleiche.
Also ist ähnlich, genau.
Ja genau, aber ich meine, ich weiß halt, wie es jetzt ist und wie man es im Griff kriegt. Genau, ich habe gerade übrigens noch überlegt, ob man echt auch schon eine Hydration Break brauchen. Wenn wir jetzt unser Bier schon austrunken haben, dann sind zwar 23 Minuten, sind zwar schon lange rum. Und da könnten wir Werbung machen.
Nee, aber jetzt, bevor wir das eventuell machen, hast du denn jetzt eine Eselsbrücke für die Skylla und Charybdis?
Nee, das habe ich noch nicht da. Nee, aber ich
kannst du es wiedergeben? Was ist die Skylla?
Die Skylla ist das mit den 6 Köpfen.
Okay.
Das kann ich jetzt noch wiedergeben, aber ich finde eher noch das Interessante mit diesem Wahl zwischen 2 Übeln, also ich, das ist echt interessant, ich wollte darüber eigentlich gar nicht so reden, aber zufälligerweise habe ich heute Morgen in der S-Bahn halt Hartmut Rosa
gelernt. Aber du musstest schon, dass wir einen Podcast machen und über so ein Thema reden.
Ja schon, aber ich habe...
Ich wollte darüber gar nicht reden.
Nein, ich bin aber komplett...
Das und jetzt sitze ich hier vor einem Mikrofon und muss auf einmal mit dem Uwe so
blöd. Nee, aber das ist ja wie beim Schach, weißt du, wenn man noch in der Vorbereitung ist und die guten Spieler, die können ja auch noch gut spielen, wenn sie nicht mal in ihrer Vorbereitung sind.
Ja.
Sagen im Kommentar. Und zwar, ich wollte über 1000 ganz andere Sachen reden, aber das passt jetzt auch sehr gut. Nur ich finde, bei diesen Entscheidungen ist ja oft auch das Problem, was habe ich für Informationen? Und wenn ich nämlich... du hast ja nicht genug Informationen. Oft kommen dir die zwei Übel als gleichwertig vor, sind es aber gar nicht. Hätte jetzt die Kirche das dem nicht gesagt, dann würde das Sprichwort ja voll Sinn machen.
Dann genau, dann sagen, hätte okay, er gedacht, oh, verdammt, was mache ich?
Ich weiß nicht, was ich mache. Ich bin ein guter Seefahrer, ich fahre lieber zum Strudel.
Ja,
weil ich kann voll genau, gut rudern.
Genau.
Und, aber dann hat die ihm das gesagt und das heißt,
oft zum Beispiel bei den 13 Leben des Captain Blaubeer, kennst du die von Walter Mörs?
Also ich hab's nicht gelesen,
der, ja, am Anfang, als es beginnt, wacht er auch im Mahlstrom auf, ist auch in so einem Strudel.
Ja,
und der überlebt's ja.
Nee, also ich glaube halt, dass es oft, also wenn man alle Informationen hätte, was einfach ja ausgeschlossen ist, dann wird die Entscheidung oft einfach.
Natürlich, genau. Aber das ist auch nicht alltagstauglich. Du hast ja
nie, nee, genau,
das du kannst ja auch nicht so in die Zukunft gucken.
Aber das ist ja das Komplexe. Wie viel Informationen brauche ich?
Weil, und deswegen also brauchst du irgendeine Grundlage, auf der du entscheiden kannst, eine Abwägung. Ich meine, der Odysseus ist im Vorteil, weil die Kirke, also das darf man sich auch nicht so vorstellen, dass die immer alle Odysseus mit seinen Gefährten da um die Kirke drum rumsitzen oder so und das Orakel kriegen, sondern nee, da ist halt Odysseus und die Gefährten sind irgendwo anders. Ja.
Na, die essen also gerade irgendwelche Rinder von irgendwelchen Sonnengöttern.
Ja, das kommt dann noch, das kommt dann nämlich danach. Aber,
ah ja, okay, nee, aber die machen halt irgendeinen Quatsch halt, was genau, zum Nachteil.
Ja, und der Odysseus ist halt der, bevor der, ja, der halt alle Infos kriegt. Ne?
Der Lieblingsmensch der Götter.
Genau, genau, der hat halt den Vorteil, dass er da auch der Listenreiche ist und so. Und tatsächlich gibt er die aber Info, dass 6 seiner Gefährten geschnappt werden, nicht weiter. Sondern er sagt seinen Leuten, fahrt mal weg von dem Strudel, also fahrt mal weg von der Charybdis und haltet euch mal da auf der Seite von den Felsen da und er erzählt ihnen gar nicht, dass da noch die Skylla ist.
Okay,
aber was? Also die Typen, seine Gefährten, die einfach nur rudern, die sind dann halt wirklich überrascht und die schreien sogar noch im letzten Moment, der guckt, sieht gerade noch so, wie sie da hochgezogen werden, sieht noch die Füße von denen, die da schon über dem Mastbaum baumeln und die rufen halt noch seinen Namen und dann sind sie weg. Also okay, sie riefen den Namen zum letzten Mal.
Okay, aber ich habe das jetzt auch schon wieder vercheckt. Wenn wir da sind, gibt es nur noch ein Schiff. Das ist nur noch das Schiff von Odysseus. Es gibt nicht mehrere Schiffe.
Da gibt es nur noch ein Schiff, ja.
Genau. Und auf dem Schiff sind, das weiß man wahrscheinlich nicht, wie viele Leute, aber das sind ja, was weiß ich, lass einfach mal 25 sagen,
also sag mal oder 30. X minus 6.
Nee, davor sind ja X, aber. Nee, weil ich finde eigentlich das komisch.
Ja, wie viel passen da drauf? 30 bis 50 ja, Leute wahrscheinlich
sowas genau. 30, ist ja egal. Aber im Prinzip, und es ist auch klar, ihm wird gesagt, es werden 6 Leute und er ist nicht dabei. Das weiß er schon auch.
Davon geht er zumindest aus.
Genau, weil eigentlich.
Also er macht. Er
eigentlich steht die Entscheidung doch völlig einfach. Weil ich meine, das hätte er auch sagen können. Weil wenn die Wahl ist so, hey Leute, entweder sterben wir alle oder stirbt jeder Fünfte von uns. Was wollt ihr tun? Dann würde irgend so ein Moral-Arschloch sagen, so ein Kant. Ja, aber ich fände die Gerechtigkeit hier schon besser, wenn wir dann alle tot wären. Würde
nur, dass Kant nie in seinem Leben in einem Ruderboot saß.
Ja,
der
genau,
ist ja bekanntlich nur in Königsberg ja, genau, spazieren gegangen, jeden Tag um zur gleichen Uhrzeit.
Ja.
Aber,
genau, aber weißt du, vom Prinzip, also,
genau,
also ich glaube,
da hätte die Mannschaft. Die
sagen, lieber Gerechtigkeit, wir sind alle tot, das ist doch völlig unrealistisch. Dann würde man sagen, ja, okay, Leute, die Chance, dass es ich bin, ist halt, was weiß ich was, 23%, lass machen.
Menschen konnten das schon rechnen, die Gefährten.
Ja, so grob, also ich habe es jetzt gerade auch nicht.
Nee, aber die hätten sich wahrscheinlich auch dafür entschieden, ne? Die hätten ihm zugestimmt. Also insofern ist auch die Frage, inwiefern bevormundet er seine Gefährten. Er sagt sogar noch, Leute, kommt, jetzt rudert ordentlich, wir müssen hier schnell durch. Und ihr wisst doch, erinnert sie dann an den Polyphem, an den Zyklopen, wir haben schon so viele Abenteuer bestanden, so viele Gefahren, jetzt werden wir auch das schaffen. Also er versucht sie irgendwie zu motivieren, aber er lässt sie natürlich im Dunkeln, dass es da noch eine zweite Gefahr gibt. Aber
warum natürlich? Also ich finde ich bin da auch wieder gegen Kant, man muss auch nicht immer die Wahrheit sagen. Vielleicht ist es ja, also es ist kompliziert, vielleicht war, aber er weiß ja eh, dass es 6 sind, die da sterben werden. Was hätte sein können, wenn er die Wahrheit sagt, sterben 7 und wenn er es ja nicht sagt, sterben nur 4 oder so, irgendwie naja, sowas.
Nee,
aber eigentlich gab es ja keinen Grund zu lügen, weil also die hätten wahrscheinlich. Die hätten es ja dann trotzdem gemacht. Was ich mir jetzt noch frage, ist, okay, die fahren dann durch, 6 Leute sterben, passiert sonst noch was? Nee, also.
Also, ich könnte nochmal auf den Feigenbaum zurückkommen.
Genau, aber davor noch habe ich noch weil ich finde, bei solchen Entscheidungen, wenn man so Entscheidungen vermeint, treffen zu müssen, meint, also, weil dann, es ist ja oft so, vielleicht musstest du die Entscheidung gar nicht treffen. Also musst du da wirklich durch?
In dem Fall ja.
Weil ich habe irgendwie was gelesen, dass es hätte auch noch einen ganz anderen Weg gegeben. Weil
ja, durch die Plankton.
Genau.
Genau, das wäre nochmal eine Wahl gewesen, aber da war es quasi, die waren noch tödlicher. Also die Plankton sind so zwei Felsen auch, die immer aneinander schlagen.
Ach geil.
Und da wird beschrieben, dass da nicht mal Vögel durchkommen.
Aber ist da nicht da, die Argonauten sind die da, die sind da.
Genau, durch. Exakt. Und da gibt's, da ist auch in der Odyssee von Homer eigentlich, also da haben wir zwei, literarisch zwei Auffälligkeiten. Einmal den Verweis auf einen anderen Mythos, die also Jason und die Argonauten. Das ist auch ein großer Mythenkreis, eine Sage in den griechischen Mythen. Die sind da auch schon durchgefahren, genau. Und gleichzeitig haben wir da eigentlich eine Doppelung, weil es gibt dann anscheinend zwei Meerengen, nicht nur die Skylla und Charybdis,
ja,
wo man halt aufpassen muss, sondern auch die Plankton, wo man quasi gar keine Chance mehr hat.
Aber die haben es trotzdem geschafft, die anderen.
Die Argo war das einzige Schiff, das da durchgekommen ist.
Okay.
Aber das spielt jetzt in der Odyssee, also da ist so eine, das ist wie so eine Fußnote, ne? Ach, übrigens, das gibt's genau auch noch. Nur da ist eigentlich schon von vornherein klar, okay, da habt ihr quasi gar keine Chance. Und das kleinere Übel ist dann die Skylla und Charybdis und da müsst ihr euch halt entscheiden, was da passiert.
Nee,
was
weil, er da weil macht. Ich finde, es gibt dann noch nochmal eine Möglichkeit. Und deswegen finde ich, was ich interessant finde an diesen Entscheidungen treffen, weil so in dem Fall ist es ja quasi ein Fortschritt, sag ich mal, in der Handlung und die Handlung geht weiter. Es hätte ja auch noch die Möglichkeit gegeben, einfach bei der Kirke zu bleiben.
Ja, aber die wollen ja alle nach Hause.
Genau, aber das ist ja schon die erste Entscheidung.
Ja,
also okay,
das stimmt, ja.
Und ich finde, es ist ja ganz oft so, dass du überlegst dir, soll ich jetzt nach Helsinki oder nach Rom ziehen?
Ja.
Aber davor hast du schon die Entscheidung getroffen, dass du überhaupt von hier wegziehst. Und es ist ja so, soll ich jetzt irgendwie absolut, Mathematik studieren oder Medizin? Ja. Aber es gibt ja auch die Entscheidung, einfach gar nicht zu studieren. Also, und das vergisst man oft, dass du musst dich ja erst mal entscheiden, dass du überhaupt dich auf den Weg machst. Und es ist ja vielleicht auch gut, du gehst ein Risiko ein, dass es vielleicht sich vermeintlich verbessert. Vielleicht verbessert es sich auch nicht. Das ist auch wieder nur so dieses eschatologische Denken. Ich muss gerade auch an Loki denken, der einfach die Geschichte vorantreibt, irgendwie, dass halt überhaupt was passiert so. Und
wenn der Odysseus besser wird
genau,
oder nicht. Der Odysseus entspricht da ein bisschen vielleicht auch dem Loki, und zwar aufgrund seiner Neugier und seiner Abenteuerlust. Der will halt auch.
Das, was passiert.
Der will ja auch wissen, die zum Beispiel bei den Polyphem.
Ja. Yeah.
Der hat ja gesagt, okay, lass mal da hingehen auf die Insel und gucken, wer da so wohnt.
Ja.
Das hätte er nicht machen müssen.
Ja, klar.
Aber der will das ja aktiv.
Der will Action halt, gell.
Genau. Und gleichzeitig seine Gefährten wollen halt nach Haus. Er natürlich auch, klar. Aber der hat so zwei Seelenschlagen in seiner Brust.
Okay.
Und ich gebe dir vollkommen recht. Also zum Beispiel, wenn ich im Beruf mich jetzt irgendwie entscheide, boah, okay, nehme ich das Projekt auf mich, werde der Projektleiter und versuche das. Habe aber natürlich die Gefahr, dass ich es an die Wand fahre. Oder gehe ich nochmal zu meinem Chef und versuche in einem Personalgespräch dem klarzumachen, ich würde gerne in der Abteilung bleiben, aber könnte den und den Vorteil haben, ja. Und im Vorhinein habe ich ja schon die Entscheidung getroffen, ich will meine Karriere vorantreiben. Ich werde wahrscheinlich viel weniger Freizeit haben in den nächsten Jahren und ich bleibe auf jeden Fall bei der Firma, wo ich jetzt bin und arbeite da weiter. Statt zu sagen, ich nehme mir ein Sabbatjahr und fahre mal nach Südfrankreich.
Ja, aber ich finde es auch noch bei diesem, wo die durchfahren, weil es ist ja nicht so, dass alle Menschen damals von, ich sage es mal, einfach irgendwie südlich von diesen Skylla, wie heißt der mal?
Charybdis. Oder, also CH,
okay.
Man kann auch Charybdis sagen.
Okay, Skylla und Charybdis, ich habe immer noch keine Eselsbrücke, wenn es unmöglich ist, durchzufahren, durch das und durch das andere auch, dann ist ja die Welt auf der einen Seite von der Welt auf der anderen Seite komplett abgeschnitten. Oder gab es Landwege oder sind die halt irgendwie ein
Gute Umweg Frage, von... Ja. Da zeigt sich ja auch schon diese vollkommen mythische Landschaft, durch die wir fahren. Wenn es jetzt die Enge von Messina gewesen wäre.
Da könntest du um Sizilien rumfahren.
Genau, hätte ich außen um Sizilien rumfahren können oder halt durch Italien
irgendwo
an der Adria-Küste anlegen und dann läufst du halt auf die andere Seite und genau. Aber erstmal würde das genau das bedeuten.
Ja, genau.
Ich meine, historisch ist es natürlich schwer zu verorten. Das heißt einfach, dass es da eine für die damaligen Seefahrer halt eine Schwierigkeit gab. Ne? Vielleicht kommen wir noch kurz zum Schluss. Ich habe schon den Feigenbaum erwähnt.
Ja.
Und zwar, das ist eigentlich noch ein ganz nettes Anhängsel, finde ich. Also die kommen dann, nachdem sie, erst sind sie bei den Sirenen, dann fahren sie durch die Skylla und Charybdis und dann kommen sie endlich zur Insel des Sonnengottes Helios.
Mm.
Ja, und da gibt es ja diese heiligen Rinder. Das wird schon ganz am Anfang in den ersten 10 Versen erwähnt, dass die Toren, seine Gefährten, die waren dann so blöd in ihrer Verblendung und haben die gegessen. Auch da gibt es eine Prophezeiung, die werden gewarnt und du sagst es denen mehrfach so, hey, esst nicht die Rinder. Sie essen sie natürlich, ziehen den Zorn der Götter auf sich und als dann wieder abfahren und quasi gerade in dem Moment, wo sie das Land nicht mehr richtig sehen und sie mitten auf dem Meer sind, kommt ein riesiger Seesturm. Übrigens jetzt von Zeus verursacht, nicht von Poseidon. Okay. Selbst der Zeus so zornig ist, dass die jetzt die Rinder von dem Sonnengott gegessen haben. Und das Schiff wird dermaßen zerschlagen und zertrümmert und der Odysseus schafft es irgendwie noch als einziger Überlebender, den Kielbaum und den Mast zusammenzubinden mit so ein paar Seilen und Häuten.
Das ist der einzige, da schon.
Da wird beschrieben, da kracht das erst der Mast auf den Steuermann, dem wird der Schädel gespalten, dann die anderen haut es rüber und so und der Odysseus so und das Schiff haut es halt komplett in zwei, aber er hat noch diese paar Überreste. Und dann wird er nämlich einen Tag wieder Richtung Norden geweht. Und wo kommt er an? Und dann hört er schon wieder ein
Rauschen.
Und dann, oh, okay, das ist doch nicht schon wieder die Charybdis. Doch, sie ist es. Er kommt nochmal da vorbei. Er ist wieder bei der Charybdis. Und jetzt natürlich nur auf seinem
Floß. Oder
ja, also nicht mal mehr Floß, auf seinem Behilfsholzstück. Und dann schafft er's. Also dann kommt er nämlich in die Charybdis rein, also in den Strudel.
Ach was, okay.
Und er schafft es quasi im letzten Moment so hoch zu springen und sich an diesem Feigenbaum festzuhalten. Und unter ihm ist dieser Strudel und seine Floßüberreste werden da eingesogen. Und dann hängt er an diesem Feigenbaum und kann natürlich auch nicht loslassen. Und dann, ich finde es so geil, dann wird er verglichen mit einer Fledermaus. Die da halt so Kopf, also er hängt natürlich nicht kopfüber, aber er hängt da halt dann ewig am Ast.
Was heißt Fledermaus auf Altgriechisch?
Nykteris.
Nykteris ist
es. Da steckt das Wort Nyx, Nacht drin.
Okay.
Also das Nachtgeschöpf.
Interessant, dass das hat ja mit keinem anderen Wort für Fledermaus in allen anderen Sprachen zu tun. Also Pipistrello.
Pipistrello im Italienischen,
genau, ist sehr schön. Genau, dann Chauve-Souris.
Ja. Ja.
Französisch.
Genau. Im Deutschen ist ja auch krass, Fledermaus.
Aber immerhin ist es auch Souris wie Französisch.
Ja, genau.
Das ist die kahle Maus.
Nee, die Nykteris, also das ist das Nachtgeschöpf, wenn man so will.
Okay.
Und ich finde den Vergleich einfach sehr schön, weil er,
ja, ja.
Also das, die Charybdis, die macht ja immer so im Wechsel, ne? Die saugt ein
ja,
und dann irgendwann speist er aus und es dauert halt anscheinend ziemlich lange. Also er hängt dann da stundenlang an dem Ast.
Der hat keinen Klimmzug.
Das wird nicht beschrieben.
Okay, ja.
Hängt halt
auf stundenlang am Arsch hängen ist aber ja, noch ist viel krass. Anstrengender, wie ja, ein Klimmzug machen.
Genau. Und dann irgendwann, wenn es wieder ausspäht, dann kommt halt dieser Mast da wieder raus und dann lässt er sich fallen. Ach, und so kriegt den Quatsch. Zu greifen. Und dann ist nämlich der Zeus, der halt dann quasi
Gnade walten lässt.
Gnade, genau, und halt dann ihn da raus
weht,
wie auch immer, mit seiner göttlichen Macht. Und die Charybdis saugt dann nicht sofort wieder alles ein, sondern er hat dann die Möglichkeit, da durchzuschwimmen auf diesem
Überrest. Die Szene wird lustig. Da war nahe sagen, voll übertrieben Hollywood.
Bei dem Film, ja.
Ja, ja.
Von Christopher Nolan, ja. Da sind wir gespannt, ob das, oder inwiefern,
das wird
so ob der, ob, das ob ist der da wirklich voll, zweimal hinkommt. Das ist auch
schon voll Hollywood-tauglich, finde ja. ich, da so da dran zu hängen. Das und ist dramatisch hoch 10.
Und das ist dann ja wieder so, eigentlich auch, also ich finde diesen Fledermaus-Vergleich einfach ziemlich witzig.
Ja, finde ich auch.
Und letztendlich hatte Odysseus dann tatsächlich beide übel überlebt. Also sowohl den Angriff der Skylla als auch die Charybdis, ne? Weil er da halt zweimal durch musste.
Ja, Pest oder Cholera? Ach, ich nehme beides.
Genau. Ja.
Geil, entweder und.
Genau, erst die Pest überlebt und dann noch die Cholera-Epidemie.
Ich bin zu neugierig.
Ja. Genau, und dann im Anschluss wird er dann zu der, die wird ja als Nymphe oder Göttin beschrieben, Kalypso kommen, wo er dann noch 7 Jahre auf der Insel.
Oh, alleine, okay.
Ja, ganz da ist er dann wirklich nur noch alleine. Also ab dem Moment ist er der einzige Überlebende. Deswegen okay. heißt es ja auch Odyssee.
Ja, und nicht, wie heißt der Rudermann? Oder ist
weiß ich zum Beispiel, Eurylochos heißt das einer.
Nicht eine Eurylochre.
Ja, genau.
Okay. Genau. Ja. Ja, okay.
Ja. Die Wahl zwischen zwei Übeln.
Ich habe die Wahl jetzt zwischen zwei Übeln, entweder kein Bier mehr haben oder schon aufhören müssen, mit dir über die interessanten Themen zu reden.
Und?
Ich kann ja auch noch beim Kochen mit dir weiterreden.
Guck, du schon wieder da irgendwie rausgewunden.
Es hat sich auch nicht wie eine Entscheidung angefühlt, gerade so. Das war einfach so ein Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja der Dau, ist der
genau.
Weil die Entscheidung, die man im Bauch trifft, wenn man sich von allen Zwängen so befreit hat, die kommt dir ja gar nicht, du merkst gar nicht. Weißt du, es kann ja passieren, dass jemand sagt zu mir, du hast heute aber viele Entscheidungen treffen müssen. Und ich so, echt? Ach so. Ah, jetzt sagst du, stimmt, ich habe heute viele Entscheidungen getroffen. Aber ich habe es gar nicht gemerkt, weil das einfach so aus Bauchgefühl hier, da, da, da.
Ja, du hast halt nicht so Scylla-Charybdis-Situation vor dir.
Ja, oder ich finde es auch gut, wenn einfach, das ist auch noch eine Frage, aber die nehmen wir jetzt mal mit für die Zukunft, ob man denn sich die Zukunft prophezeien lassen will. Weil ja, wenn er das nicht gewusst hätte, was die gesagt hätte, wäre er einfach hingefahren und hätte dann aus dem Bauchgefühl raus gehandelt und ja. Aber gut.
Ja, okay. Heute, weil es ja immer noch sehr warm ist, ist es mir tatsächlich gar nicht so schwer gefallen, zu überlegen, was wir essen. Ich dachte einfach, wir machen einen guten Salat mit viel Zutaten.
Okay.
Dazu ein bisschen Grillkäse und ein selbstgebackenes Fladenbrot. Und ist leicht, kann man im Sommer gut
vertragen. Und da wird es noch backen, ist doch was Warmes dabei.
Ja, aber du isst ja nicht so heiß.
Okay, alles klar.
Ab.